Diese Folge des Mountainbike Podcasts wird präsentiert von Pfizer. Heute möchten wir euch darüber aufklären, wie wichtig der Schutz vor Zecken ist. Denn die Blutsauger lauern in Gräsern, Büschen und Wiesen, also genau dort, wo wir uns mit unseren Bikes aufhalten. Das ist nicht ungefährlich, denn Zecken können unter anderem Frühsommer-Meningo-Enzephalitis-Viren übertragen, kurz FSME-Viren. FSME ist eine Erkrankung der Hirnhäute und des zentralen Nervensystems, die nicht mit Medikamenten heilbar ist. Und genau aus diesem Grund ist Vorsorge auch so wichtig. Die gute Nachricht? Durch Impfen könnt ihr euch gegen FSME schützen. Und um Zeckenstiche zu vermeiden, tragt am besten helle, lange Kleidung und geschlossene Schuhe. Anti-Zeckensprays halten die Parasiten auf Abstand. Und ganz wichtig, sucht euren Körper nach dem Aufenthalt im Grünen gründlich ab. Weitere tolle Tipps und Infos zum Thema Zecken- und FSME-Vorsorge findet ihr auf www.zecken.de.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Und zu dem Thema Zecken habe ich heute Professor Dr. Süß in der Leitung in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Herr Professor Süß. Bitte stellen Sie sich doch kurz unseren Zuhörern vor.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jochen Süß, wie schon gesagt. Ich bin Jahrzehnte im Bereich der Zecken und zeckenübertragenden Erkrankungen in der Forschung und bei Publikationen natürlich tätig gewesen. Ich bin schon eine Weile pensioniert, aber ich bin diesem Fachgebiet noch sehr, sehr eng verbunden. Das heißt, ich bin Editor-in-Chief einer großen internationalen wissenschaftlichen Zeitschrift, die Ticks and Tick-Borne Diseases heißt, also Zecken und zeckenübertragene Erkrankungen. Und ich bin deswegen immer auf dem letzten Stand, weil alle neuen Publikationen, die international erscheinen, auch durch meine Hände gehen.
Mhm. Neue Publikationen, da kommen wir später noch drauf. Das Thema Zecken ist ja auch in den letzten Jahren nochmal durch eine neue Zeckenart ins Gespräch gekommen. Ja. Aber ich würde einfach mal ganz global beziehungsweise ganz basal anfangen und fragen, wann kommen Zecken vor und wo? Also welche Zeitspanne müssen wir als Mountainbiker sozusagen im Auge haben, wo wir bedroht sind? Wollen wir es mal so formulieren?
Ja, also da hat sich einiges gewandelt. Noch vor 10 Jahren hätte ich gesagt, im Prinzip ist die Zeckensaison Ende Oktober vorbei und beginnt im März wieder. Das ist leider nicht mehr so. Durch den Klimawandel und weitere Veränderungen hat sich gezeigt, dass da die Zecken nicht darauf achten, welche Jahreszeit wir haben, sondern einfach bei einer Temperatur am Boden von 7 Grad Celsius ab da in der Lage sind, loszumarschieren und Wirte zu suchen, haben wir ja diese Temperaturverhältnisse jetzt auch zum Teil im Winter. Und deswegen kann man fast sagen, dass wir eine Gesamtjahreszeckensaison haben.
Also tatsächlich gesamtjahrig, das heißt also auch im Winter, im Januar, könnte man das auch sagen?
Ja, wenn wir wirklich 7-8 Grad am Boden haben. Und es ist ja häufig zum Beispiel so, dass wir in der Weihnachtszeit so eine Warmphase von 8 bis 10 Tagen haben. Und da marschieren die Zecken einfach los und gehen auf Wirtssuche. Mhm. Und wenn es kalt wird, es gibt ja auch, letzter Winter hat es gezeigt, mal einige Tage, wo strenger Frost herrscht, dann ziehen sich die Zecken relativ schnell, um sich zu schützen, in die Laubstreu zurück. Und wenn dann aber auch noch Schnee liegt, dann halten sie praktisch jede Minustemperatur aus und können wieder loslegen und Wirte suchen, sprich auch den Mountainbiker, wenn der Schnee weg ist und wenn es wärmer wird. Aber wenn kein Schnee liegt, dann haben die Zecken ein Problem bei Kältephasen. Dann geht ein großer Prozentsatz zugrunde. Und das haben wir ja leider in den letzten Jahren selten gehabt.
Weil sie sich nicht unter der Schneedecke sozusagen isoliert aufhalten können?
Ja, ja. Also kahlen Frost sind die Zecken ziemlich hilflos ausgeliefert. Einige schaffen es noch in der Laubstreu, die ja etwas wärmer ist, weil am Boden von Mischwäldern und von Laubwäldern sich das Laub zersetzt und durch das Bakterienwachstum eine gewisse Temperaturerhöhung stattfindet in einem begrenzten Rahmen. Und wenn da drüber Schnee ist, sind sie praktisch isoliert und geschützt und können sofort wieder losmarschieren, wenn der Schnee weg ist.
Jetzt haben Sie gesagt, Wirtsuche, das klingt ja nach aktiv. Und ich habe mal Philosophie studiert vor langer Zeit und da gab es einen Philosophen Yüksküll.
Den kenne ich.
Den kennen Sie, genau. Und da geht es nämlich eigentlich um das, um diesen Mythos, dass die Zecke ja ein Wahrnehmungsorgan hat, was es ihm eigentlich nur erlaubt, ein Opfer oder einen Wirt unter sich zu sehen und sich dann fallen zu lassen. Das ist ja, ist das der Fall oder soweit ich weiß, ist das eine falsche Interpretation? Eigentlich lässt sich die Zecke nicht fallen, sondern wird abgestreift.
Ja, es ist, also wenn wir von Zecke sprechen, es gibt über 900 Zeckenarten. Uff. Wir sprechen jetzt hier von der uns am meisten interessierenden Zecke, dem gemeinen Holzbock, also Ixodes ricinus. Und das ist wirklich eine Zecke, die mitnichten den Baum hinaufsteigt, um sich dann auf den Wirt, auf die Maus, auf den Menschen fallen zu lassen. Das macht sie nicht. Sie hat, so wie Sie schon gesagt haben, ein hochsensibles Sinnesorgan, und zwar in den, ich sage jetzt mal einfach, in den Ellenbeugen des vorderen Beinpaares. Und die Zecke hat keine Augen, die kann uns nicht sehen, zumindest der Holzbock nicht. Es gibt Zecken, die Augen haben, der Holzbock nicht. Sie können aber mit Sinnesgruben, das ist das sogenannte Hallersche Organ, da können sie chemische Reize und Temperaturreize und auch Erschütterungen analysieren und weiß dann trotzdem, sie uns nicht sieht, ganz genau, dass der Wirt zu ihr auf dem Wege ist. Und sie streckt dann, sie sitzt an Kräutern und krautigen Pflanzen, an Gräsern, an den Spitzen und streckt ihre beiden Vorderbeine nach vorn aus. Erstens, um den Wirt besser wahrnehmen zu können. Und zweitens streift der Wirt dann wirklich im Vorbeigehen in Bruchteilen von Sekunden diese Zecke ab und die wird dann auf den Körper des Wirts übertragen.
Okay, ich würde unwahrscheinlich gerne jetzt noch da wesentlich mehr nachfragen. Ich muss aber ein bisschen unseren Zuhörer im Auge behalten. Ja. Wir sind ja das Mountainbike-Magazin oder der Podcast des Mountainbike-Magazins. Jetzt erstmal eine Frage, gibt es Zecken in ganz Deutschland oder gibt es auch Regionen, wo Zecken gar nicht vorkommen?
Immer wieder abgehoben auf den Holzbock, kann man sagen, da der größte Feind des Holzbocks Trockenheit ist, kommt diese Zeckenart wenig oder gar nicht vor in wenigen Regionen. Das sind also wüstenartige Regionen oder Trockenrasenregionen in Deutschland. Das sind nicht viele. Und ansonsten ist wirklich der Holzbock ubiquitär, also sprich überall verbreitet. Wenn auch unterschiedlich, darauf kommen wir noch zu sprechen, was es gibt Unterschiede hinsichtlich der Erregerlast, die dann übertragen werden.
Aber also angenommen, also eigentlich könnten wir jetzt sagen, ich bin nur am Strand sicher oder wenn ich nicht durchs Dünengras gehe oder gibt es auch da Zecken?
Wenig. Also wie gesagt, Trockenheit ist der größte Feind, dann kommt sie wirklich in eine starre Situation. Aber eigentlich schon, wenn sie im Strandwäldchen unterwegs sind, um zum Badestrand zu kommen, gibt es dort Zecken.
Wenn ich weiß so früher, dass immer so ein bisschen die Regel galt, im hochalpinen Bereich gibt's keine Zecken, da muss man nicht so sehr aufpassen. Gut, da gibt's auch wenig Gras in dem Sinne, aber es gibt schon mal Büsche oder Buschpassagen, wenn man mit einem Trail da durchfährt. Ist man da sicher? Ab gibt's eine Höhe, ab der man sagen kann, da existieren Zecken nicht, weil sie aus physiologischen Gründen dort nicht überleben können?
Ja. Also da hat sich auch, so wie wir das schon kurz hinsichtlich des Klimawandels gestreift haben, hat sich auch einiges getan. Noch vor 15 Jahren habe ich auch verbreitet, dass man dann, sagen wir mal, ab 500, 600 Meter Höhe, dass man dann sicher ist vor Zecken. Aber auch hier hat sich's gewandelt. Die Zecken, da gibt's sehr, sehr spannende Forschungsergebnisse. Könnte man wunderbare Vorträge über Stunden halten, was da passiert ist. Um das kurz zu fassen, auch die Zecken sind durch die Änderung des Klimas auch in den Bergregionen deutlich höher aufgestiegen. Also deutlich auch über 1000 Meter sind Zecken vorhanden, was eben vor 20 Jahren circa noch nicht der Fall war. Also auch da mehr Beachtung. Und gerade wenn der Mountainbiker, entschuldigen Sie, ich kenne die Fachbegriffe nicht, mit dem Mountainbike nach unten rast, auf vielleicht ja. aus 1200 Meter Höhe, dann besteht trotzdem ein Zeckenrisiko.
Genau das wäre zum Beispiel auch eine Frage für, wenn Sie es schon gerade sagen, nach unten rast. Ich habe für mich immer so ein bisschen den Gedanken, na, wenn ich jetzt schnell da durchfahre, dann schafft die Zecke das nicht, sich irgendwie an mir festzuhalten. Ist das, gibt es dazu, also muss man sozusagen Wanderer sein, damit die Zecke sich da an einen ranklammern kann? Oder angenommen, ich fahre jetzt mit 25, 30 km/h durch eine Engstelle, wo von rechts und links Gras und Büsche kommen, kann es sein, dass sie dann gar nicht es schafft? Also sozusagen ist Geschwindigkeit mein Freund, oder?
In begrenztem Maße.
Okay,
in der Biologie gibt es nie 100%. Der Wanderer auf dem Wanderweg rechts und links Büsche und Gräser ist natürlich für die Zecke interessanter. Er kann sie deutlich eher wahrnehmen, um dann entsprechend sich in Position zu setzen, um dann abgestreift zu werden. Aber auch ein schnell vorbeifahrender Mountainbiker schafft es durchaus, oder die Zecke schafft es durchaus, im Vorbeiwitschen quasi überzutreten. Das wird weniger sein als beim Wanderer, aber sie sind, und außerdem fahren sie auch an bestimmten Stellen auch deutlich langsamer.
Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch eine Sicherheitsgeschichte.
Also da gibt es keine absolute Sicherheit, durch noch schneller der Zecke zu entgehen. Wir müssen andere Strategien noch besprechen.
Kommen wir gerne drauf zurück. Ich habe noch mal eine Frage zum Wetter. Regen, ja, also ist die Zecke nach Regen aktiver oder eher nicht? Also Trockenheit ist sozusagen nicht der Freund der Zecke, aber wenn es jetzt geregnet hat, gibt es da eine besonders große Gefahr, dass die Zecke am Grashalm sitzt und auf mich wartet?
Naja, sie hat optimale Bedingungen. Wenn es auch noch ein warmer Sommerregen ist, wo die Temperaturen für die Zecke günstig sind und dann eben auch eine sehr, sehr hohe und für die Zecke optimale Luftfeuchtigkeit dadurch herrscht, ist sie natürlich mehr aktiv als in anderen Situationen. Mhm. Also Regen und Wärme ist für die Zecke prima, also für den Holzbock.
Jetzt hatten wir gesagt, okay, auch im hochalpinen Bereich. Ich frage mich immer, die Zecke braucht ja einen Wirt. Und wenn sie sozusagen vollgesogen ist und sich dann fallen lässt, das ist ja, wenn ich das richtig weiß, das Prozedere, die Zecke, wenn sie mal einen Wirt gefunden hat, saugt sich voll. Und wenn sie dann sozusagen fertig gegessen hat, lässt sie sich fallen und wartet auf den nächsten. Was hat denn die Zecke im alpinen Bereich überhaupt für Wirtmöglichkeiten? Das können ja eigentlich nur Kühe und vielleicht alpine Sportler sein oder Wanderer oder können die, also kommen sie jetzt letztlich überall vor? Eigentlich brauchen sie auch irgendwie eine Quelle.
Ja, natürlich ist der Wanderer interessant und auch in bestimmten Zeckenstadien das Rind oder das Schaf oder die Ziege. Aber es gibt ja überall, und das ist ja der große, in Anführungsstrichen, Wirtsfreund, der will das zwar nicht sein, der Zecke, das ist der Kleinsäuger. Das sind also unterschiedliche Mauspopulationen und das ist der Hauptwirt. Wir als Menschen sind ein Nebenwirt, der eigentlich für die Zecke uninteressant ist. Mhm. Die nimmt uns schon auch gerne als Blutwirt in ihren Zeckenarm, mhm. aber wir sind biologisch gesehen uninteressant.
Mhm. Okay, ich habe neulich zum Beispiel im Garten habe ich sogar einen Vogel gesehen, der eine große graue Zecke am Auge sitzen hatte. Ja. Der saß da, komischerweise konnte ich mich ihm nähern und hat mich angeguckt, ein bisschen unglücklich. Und dann habe ich gesehen, okay, der hat einen riesengroßen grauen Klumpen da am Auge.
Ja.
Wahrscheinlich lässt er sich dann auch fallen, aber er tat mich schon ein bisschen neid. Aber fragen wir nochmal radfahrspezifische Geschichten. Also schneller fahren ist nicht unbedingt eine Lösung, kann hilfreich sein. Mhm. Beine rasieren ist ja bei Radfahrern verbreitet, nicht nur im Straßensport, da ist es sehr verbreitet, aber auch Mountainbiker, die sehr sportlich ambitioniert sind, mhm. rasieren sich die Beine. Ist das hilfreich, dass sich die Zecke nicht so gut festhalten kann an den Haaren, die am Bein sind?
Muss ich erstmal die Gegenfrage stellen, weshalb ist das günstig für diesen Sport?
Ja, das ist, also erstmal ist es so, gehen wir mal auf emotionale, unsachliche mhm. Faktoren ein. Mhm. Profis haben rasierte Beine und das sieht einfach gut aus, wenn die Muskeln definiert okay. rauskommen, etc. Ja. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Warum mhm. rasieren sich Profis die Beine? Erstens, es ist bei Verletzungen heilt die Wunde schneller, weil Haare sind ja Bakterien oder potenzielle Infektionsüberträger. Mhm. Deshalb sind viele Profis im Beinbereich rasiert und die Masseure können besser zupacken, ohne dass es unangenehm zieht, wenn sie sich dadurch den Pulli am Bein, also durch die Haare kämpfen müssen und dann da richtig reinpacken, dann haben sie einfach einen besseren Griff und können die Muskeln besser ertasten, ohne dass die Haare da so rumhängen. Dementsprechend ist es schon bei einigen Radfahrern verbreitet, dass die Beine rasiert werden.
Ja, also das leuchtet natürlich ein. Gucken wir uns mal die Stellen an, die beim Menschen vom Holzbock, von der Zecke am meisten benutzt werden, um da an Blut heranzukommen. Mhm. Das sind durchaus nicht die Beine, also Oberschenkel und so weiter. Da gehen sie auch ran, aber hauptsächlich suchen sie Gebiete des Körpers, zum Teil auch über Stunden, wenn sie auf unseren Körper gelangt sind, suchen sie Gebiete, die dünnhäutig sind, wo also viele Mikrokapillaren in Reichweite ihrer Mundwerkzeuge sind, feucht, Mikrokapillaren, weiche Haut. Das ist also in der Leistengegend, in der Knieregion zum Beispiel oder bei Kindern auch am Haaransatz, also dort, wo man gut rankommt. Und aus dem Grunde ich habe da keine Erfahrung, gibt's auch keine irgendwelche Untersuchungsergebnisse, aber ich würde sagen, dass das weder den Zeckenbefall fördert noch minimiert. Also würde ich jetzt mal Kraft meiner Wassersuppe der Erfahrungen hier mal so zum Besten geben. Also ich glaube nicht, dass das, wenn man die Beine rasiert, dass das einen bedeutsamen Unterschied hinsichtlich des Zeckenbefalls.
Aber die müssen ja erstmal auf den Körper kommen. Und als Mountainbiker streift man schon meistens mit den Beinen entsprechende Büsche oder Gräser. Klar, man kommt auch mal mit den Ellenbogen da rein, aber die meiste Zeit ist, würde ich jetzt sagen, so eher der untere Beinbereich in Kontakt mit Vegetation. Und wenn man da sozusagen, sag ich mal, die Brücke zum Körper, auf dem die Zecke dann, die läuft dann rum, sucht sich den Bereich im Schritt oder am Bauchnabel, Achselhöhlen, aber damit sie erst gar nicht auf einen draufkommt, hatte ich überlegt, ob das vielleicht sinnvoll ist, dass sie sich daran nicht festhalten kann. Aber
also das könnte eine Komponente sein, aber kann ich Ihnen so schlüssig nicht beantworten.
Okay. Deshalb, dann wie sieht's aus mit entsprechenden Repellents, also Abwehrmitteln,
Also
die man auf den Körper und die Kleidung auftragen kann?
Das ist eine wesentliche Strategie der generellen Zeckenabwehr. Zu anderen Fragen kommen wir sicherlich noch. Und zwar dahingehend, dass es wirklich gut funktionierende Repellents gibt. Und dann gibt es im Angebot auch nicht oder kaum funktionierende. Und da kann man sich gut helfen. Da leistet die Stiftung Warentest wirklich eine tolle Arbeit, die in Abständen wichtige Repellents testen und wirklich in wissenschaftlichen Untersuchungen und nicht einfach mal oberflächliche Beobachtungen kolportieren, sondern wirklich in harten, kontrollierten wissenschaftlichen Studien diese Mittel testet und dann auch im Testheft veröffentlicht, was funktioniert und was nicht. Was generell der Fall ist, wenn man jetzt die gut bewerteten Repellents sich anschaut, was meistens noch modifiziert werden muss, ist, es werden meistens die Anwendungszeiten, die werden länger veranschlagt, als dann im täglichen Leben wirklich funktionieren. Also man soll die Repellents, wenn da angegeben ist, alle 6 Stunden, die das Eincremen zum Beispiel mit einer Repellent Lotion wiederholen, dann sollte man es lieber alle 4 Stunden machen, weil dann die Wirksamkeit besser ist. Aber man soll sich wirklich orientieren anhand der wissenschaftlichen Veröffentlichung. Die sind ja dann zusammengefasst in der Bewertung einzelner Repellents und die soll man nehmen. Und um auch gleich diese Frage zu streifen, es wird ja viel über Schwarzkümmelöl und über Knoblauch und sonst was geredet. Da gibt es Einzelbeobachtungen, da gibt es welche, die sagen, hat funktioniert, andere sagen, hat nicht funktioniert. Fakt ist, dass wir bei diesen Mitteln, bei diesen Naturmitteln in Anführungsstrichen, eigentlich keine wissenschaftlichen Studien haben, die wirklich sagen, ja, das funktioniert oder nein, das funktioniert nicht. Mhm. Und deswegen sind das Erfahrungsberichte, die wissenschaftlichen Kriterien nicht standhalten. Also ins Testheft gucken, unter zeckenabwehrende Mittel. Mhm. Und dann die, die mit 1 und 2 bewertet sind, dann auch verwenden.
Verändert sich das auch? Also kann es auch sein, dass ein Mittel, was vor 5 Jahren sehr gut war, dadurch, dass sich die Zecke anpasst oder verändert, dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert?
Ja, es gibt gewisse Resistenzen wie gegenüber allen Geschichten, die angewendet werden. Aber da ist die Datenlage noch relativ dünn. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass die auf dem Markt befindlichen Repellents ja regelmäßig getestet werden. Mhm. Und das wird ja dann an einer repräsentativen Menge von Zecken getestet. Nur ein Beispiel, also wie so eine wissenschaftliche Studie abläuft. Da wird bei Freiwilligen, wird zum Beispiel, das ist eine Methode, auf, ich sage jetzt mal, auf den Arm oder wo auch immerhin, ein inertes Kupferplättchen, sagen wir mal 3 Zentimeter im Durchmesser, aufgeklebt. Mhm. Die Umgebung, die Haut wird eingecremt mit einer Repellent Lotion und auf diese Kupferscheibe werden Zecken gesetzt. Und dann wird genau gemessen und beobachtet, marschieren die jetzt einfach von ihrem Kupferuntergrund weg und gehen locker über die Haut oder gehen sie bis zum Rand, weichen dann zurück und bleiben dort. Und das wird genau studiert und genau gemessen. Und da können Sie eigentlich sicher sein, wenn die gar nicht von diesem Plättchen runter wollen, dass das Zeug für Sie übel ist.
Ah ja. Ne?
Ja, es gibt noch andere Methoden. Aber nur mal, um zu sagen, es gibt wirklich saubere wissenschaftliche Methoden, um zu sagen, dieses Repellent funktioniert und dieses nicht.
Funktioniert das dann auch für andere Blutsauger? Ich war jetzt jüngst im Salzkammergut in Österreich und da gab es eine Plage, also nicht Plage, aber man wurde wirklich an verschiedenen Stellen einfach überfallen von Bremsen, richtig großen Bremsen, so groß wie Hornissen. Ich habe da ein Mittel verwendet, was ich schon öfter mal verwendet habe, auch in Italien. Das hat hervorragend funktioniert. Habe auch ein Hemd getestet, ein Langarm-Shirt, was imprägniert ist mit einem Wirkstoff.
Ja.
Das hat auch alles hervorragend funktioniert, aber müsste ich dann Also kann ich mir sicher sein, wenn es gegen meinetwegen Bremsen schützt, dann ist auch die Zecke da sozusagen abgewehrt?
Kann man generell nicht erklären, also nicht beantworten. Es muss dann wirklich getestet werden. Was Sie jetzt sagen, ist hochinteressant. Das ist auch der Trend, dass zum Beispiel Forstarbeiter mit zeckenabwehrenden Mitteln getränkte Kleidung tragen. Und das funktioniert auch sehr gut. Und da kann man diese Arbeitskleidung auch durchaus einige Male waschen. Dieses Repellent ist so eng mit den Fasern verwoben, dass das also auch einige Wäschen aushält. Also das sind gute Möglichkeiten, um die Zecke abzuwehren.
Ja, der Hersteller gibt 70 Wäschen an, die diese Imprägnierung aushalten sollen. Das entspräche einem normalen Verwendungszyklus eines Shirts. Was dabei natürlich interessant ist, man hält den Chemie-Cocktail dann auch ein bisschen von der Haut fern. Das ist was die Zecke nicht mag, ist für den Menschen ja erstmal gut, aber vielleicht auch jetzt, da wird auch ein bisschen Chemie drin sein, würde ich jetzt vermuten.
Ja, vollkommen korrekt, was Sie sagen.
Ja. Eine andere Frage habe ich noch. Und zwar muss ich dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin ja nicht nur Mountainbiker, sondern bin auch Rennradfahrer und bin mit einem Rennrad oder Gravelbike auf einem wirklich breiten Waldweg gefahren. Der war 4 Meter breit, kein Gebüsch, nichts. Das war quasi wie auch kein Schotter, nichts. Also der Boden war festgetretener Lehm. Ich hatte einen Platten, musste den Platten flicken, habe meinen Schlauch rausgeholt und es war wirklich so, ich habe das Rad auf den Kopf gestellt, habe das Laufrad ausgebaut und habe wirklich mit 2 Meter Abstand zu Büschen, zu aller Vegetation, weil ich selbst auch mit Zecken so, ich bin nicht der Freund, ich versuche mich immer, da kommen wir auch noch später drauf, fernzuhalten von einer entsprechenden Situation, in der ich sozusagen eine Zeckenkontamination erleiden könnte. Auf jeden Fall habe ich diesen Schlauch gewechselt und habe den Reifen abgemacht und in dem Moment sehe ich, wie eine Zecke über meine Hand läuft und ich frage mich, wo kommt dieses Tier her? Also ich bin auf dem Weg dahin an keinem Busch nichts vorbei. Ich bin von der Straße direkt auf diesen breiten Trampelpfad, der wirklich 4 Meter breit ist. Der ist in der Nähe einer Universität. Und hat mich gefragt, sitzen die auch einfach auf dem Boden oder sitzen die immer auf Vegetation? Wie kann ich mich überhaupt schützen? Bringt es was, sich von Büschen fernzuhalten?
Ja, das bringt etwas, sich von Büschen fernzuhalten. Das ist nur in der täglichen Praxis kaum realisierbar.
Also laufen die auch einfach über den normalen Boden?
Ja, wenn auch der Holzbock sehr langsam, aber sie hatten ja auch die Hyalomma-Zecke, also diese neuartige Zecke genannt. Und ich muss sagen, ich habe Videos gesehen von dieser Zecke. Die wird es dort, wo sie jetzt waren, sicher nicht oder vermutlich nicht gewesen sein. Aber diese Laufzecke, die auch noch Augen hat, die können wirklich relativ fast beängstigend schnell laufen, während der Holzbock sehr, sehr gemächlich, wenn er läuft, das kann er natürlich, sich ganz langsam vorwärts bewegt.
Aber in dem Moment hatte ich natürlich dann so einen leichten Stutzmoment, weil wenn ich zum Beispiel in den Alpen bin, dann setze ich mich nicht auf den Baumstumpf oder auf die Bank, sondern ich setze mich mitten auf den Schotter, weil ich mir denke, da ist keine Zecke unterwegs. Aber in dem Moment, wo ich jetzt auf einem breiten Weg unterwegs bin, frage ich mich natürlich, okay, wenn sie hier ist, ist sie vielleicht auch unter Steinen oder ist das sehr unwahrscheinlich?
Naja, es ist deutlich weniger als im Wald und in der Laubstreu und auf der Vegetation, aber sie kommt natürlich vor. Sind also Strategien entwickelt worden, um zum Beispiel in bestimmten Zeckenregionen die Gärten abzuschirmen, indem man um das Gartengrundstück einen breiten Rollkiesstreifen eingebracht hat. Das minimiert das Risiko etwas, aber es
eliminiert es nicht.
Und außerdem, Sie hatten vorhin den Vogel genannt, die Vögel, die also die Zecken verbreiten, indem angesogene Zecken von ihnen transportiert werden, dadurch werden auch Viren natürlich transportiert, die setzen sich irgendwo hin und dann fallen die Zecken ab und entwickeln sich weiter und dann haben sie halt die Zecken im Garten auch und haben trotzdem so einen Schutzstreifen rumgelegt und sagen, ja Gott, das kann doch gar nicht sein, aber es ist halt so. Das ist halt die Natur, das ist die Vegetation und die Fauna, Also da gibt es eben, wie gesagt, keinen hundertprozentigen Schutz. Aber, und da, das ist besonders wichtig, was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn Sie in der Natur sind, egal in welcher Form, ob als Mountainbiker oder als Wanderer, wenn Sie Ihre Naturexkursion beendet haben, dann ist ganz entscheidend, den Körper in aller Ruhe vorne durch sich selbst, durch einen Partner die Rückfront abzusuchen und die Zecken unschädlich zu machen, bevor sie stechen, bevor sie einstechen können. Und die nehmen sich, wie gesagt, manchmal 3, 4, 5 Stunden Zeit, bis sie den Platz finden, der für sie zum Einstechen günstig ist. Und da können wir sie erwischen und können sie unschädlich machen.
Super interessante Erwähnung. Meine erste Frage dazu, als Mountainbiker habe ich in der Regel eine Hose mit Sitzpolster an. Das heißt also, das sitzt am Bein sehr eng, enger Beinabschluss.
Ja.
Auch der Schrittbereich, der ja schwierig zu kontrollieren ist, selbst von vorne und hinten, da braucht man wirklich dann einen vertrauensvollen Partner dafür.
Ja.
Wenn ich jetzt angenommen, ich habe so eine Bib-Shorts, so nennen wir das, weil da Träger dran sind, oder vielleicht auch geht die nur bis zum Bauch und ist sozusagen nur wie eine Unterhose mit Sitzpolster. Wenn ich die getragen habe, bin ich in dem Bereich ja sicher, weil die ja nicht durch das Material durchklettert.
Ja, da haben Sie ein Problem, wenn das so eng abschließt.
Habe ich also kein Problem.
Die Zecken haben ein Problem.
Ja, genau, die Zecken haben ein Problem, genau. Ja. Das heißt, der Bereich ist sicher. In die Socken wird sie vielleicht auch nicht unbedingt rein, wobei ich habe sogar schon mal eine Zecke auf einem Schuh nach Natur gehabt. Die saß da unter den Schnürsenkeln und hat gewartet, weiß nicht, bis Ruhe einkehrt.
Ja.
Aber den Bereich könnte ich sozusagen schon mal zur sicheren Zone erklären. Wenn ich dann aber diese Hose nehme und in die Wäsche tue, ist dann die Zecke in der Waschmaschine, wird ihr da der Garaus gemacht oder kommt sie sozusagen raus und sagt sich, klasse, viel Feuchtigkeit gehabt, jetzt lege ich erst richtig los?
Ja, also da kann ich auch relativ präzise antworten, weil es dazu auch wissenschaftliche Studien gibt. Und das ist untersucht worden, weil ja unsere Freizeitkleidung in der Regel bei, weiß ich nicht, 30 Grad, maximal 40 Grad gewaschen wird. Und das ist getestet worden. Das überstehen Zecken sehr gut, also zu ganz hohem Prozentsatz. Und damit machen wir sie nicht unschädlich. Aber was sie wie die Pest fürchtet, das ist der Wäschetrockner. Und im Wäschetrockner gehen praktisch alle Zecken, die auch die Waschmaschine überstanden haben, zugrunde. Ist natürlich auch wieder eine Frage der Temperatur, aber der Wäschetrockner ist der Feind der Zecke, die Waschmaschine eher nicht, auch gleichgültig, welches ist mit verschiedenen Waschpulvern getestet worden. Also eine Waschmaschine bei 30 Grad überleben alle locker.
Okay. Nicht gut. Okay, das heißt, also die Bekleidung sollte dann ja vielleicht am besten hell sein, damit man die Zecke auf der Kleidung auch sehen kann und eliminieren kann.
Das ist absolut richtig. Mhm. Ich hatte ja schon erwähnt, die Zecken haben keine Augen. Denen ist das egal, wie der Untergrund aussieht. Aber wir können auf heller Kleidung, die in der Regel dunkelbraun bis schwärzlich mit Rotanteilen, können wir die gefärbt ist, die Zecke sehr gut sehen und eliminieren. Auch auf unserer Haut. Also ja, da kann man die Zecken eben vorm Einstechen gut unschädlich machen.
Okay, also helle Kleidung, am besten lang und geschlossen. Das sieht so gar nicht nach Mountainbiker aus, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke.
Ganz genau.
Okay.
Deswegen ist das Absuchen so wichtig.
Deshalb ist das Absuchen so wichtig, genau. Und beim Absuchen, wie sieht es da mit dem Zeitfenster aus? Eine Mountainbike-Tour dauert, eine lange Tour dauert, sagen wir mal, 5, 6 Stunden mit einer kleinen Pause. Wie schnell muss ich sein? Auch was die Infektionsprävention
betrifft. Also angenommen, ich werde gestochen, gebissen, was ist jetzt überhaupt?
Gestochen,
okay. Ja. Angenommen, ich werde gestochen, ist es dann besser, wahrscheinlich ist es besser, schnell zu sein bei der Entfernung.
Ja. Ja, also zunächst mal zu dem Stich oder Biss. Es ist eindeutig ein Stich. Dieses Mundwerkzeug, wir nennen es Hypostom, hat vorne zwei messerscharfe, bewegliche Kanten. Mhm. Die Zecke bewegt die hin und her, schneidet die Haut an und dann wird dieses stilettartige Gerät, dieses Mundwerkzeug, in diesen Stichkanal geschoben. Es ist also eindeutig ein Stich und kein Biss. Und absuchen jederzeit, wenn also eine solche Tour beendet ist, ist einfach wichtig. Und dann auch wichtig, es kommt natürlich vor, dass bei längeren Touren dann eine Zecke bereits gestochen hat und angesogen hat. Hm. Und da ist es auch wichtig, eine Pinzette oder also eine solche Zeckenkarte bei sich zu führen, um diese erkannte, angesogene Zecke sofort aus dem Stichkanal rauszuhebeln und nicht erst dann abends zum Arzt gehen, entfernen Sie mal bitte diese Zecke, sondern gleich. Und das ist auch überhaupt kein großes Problem. Es wird häufig beklagt, da ist beim Entfernen ist der Kopf im Stichkanal hängen geblieben, ist das jetzt gefährlich, ist überhaupt nicht gefährlich. Zecken haben keinen Kopf. Und das Mundwerkzeug ist praktisch, wenn es abreißt, wie ein inerter Holzsplitter zu betrachten. Mhm. Es wird also da nicht mehr Erregermaterial dann weiter in den Stichkanal eingebracht. Aber die Geschwindigkeit ist nicht unwichtig. In den beiden Fällen zeckenübertragene Erkrankungen. Sie hatten die Frühsommer-Meningoenzephalitis, also diese virusbedingte Hirnhaut- und Gehirnentzündung genannt. Da stecken die Viren in den Speicheldrüsen der Zecken. Die sind riesengroß im Vergleich jetzt zum Menschen oder zu anderen Lebewesen. Bei den Zecken extrem groß. Mhm. Und in diesen Speicheldrüsen sitzen solche Viren. Und die Zecke ist bestrebt, so viel wie möglich Blut zu saugen und so viel wie möglich Eiweiß und zelluläre Bestandteile dann zu entnehmen und das Blut quasi einzudicken und in Form von dem überschüssigen Wasser wieder in den Stichkanal hineinzudrücken. Und auf diesem Wege kommen die Viren zu uns. Hm. Das heißt, sie kommen über den Stichkanal, dann über Mikrokapillargefäße, dann in unseren Blutkreislauf. Und das passiert sofort. Hm. Deswegen ist jedes frühere Entfernen einer angesogenen Zecke eine gute, wichtige Geschichte.
Jetzt haben wir ja im Intro dieses Podcasts auch schon gehört, gegen FSME kann man sich glücklicherweise impfen.
Ja.
Gegen Borreliose, die ja auch von der Zecke übertragen wird, kann man sich nicht impfen.
Ja.
Da habe ich im Kopf, dass es da auch tatsächlich der Zeitfaktor eine große Rolle spielt.
Ja.
Also dass die Zecke sozusagen die Borrelien erst nach einer gewissen Saugzeit auf den Menschen überträgt. Stimmt das?
Das ist richtig. Mhm. Und zwar es ist so, dass diese Borrelien, diese Leimborrelien, dass die in dem Darmepithel der Zecke sitzen. Die merken natürlich, wenn das warme, einströmende Blut kommt und fangen dann langsam an, sich zu vermehren. Und so eine Generationszeit von der Borrelie ist relativ lang. Und sie steigen dann, vermehren sich, steigen dann auf und gehen via Speicheldrüse in den Stichkanal hinein, werden hineingedrückt. Aber das dauert Stunden. Es ist aber, wie immer wieder gesagt, in der Biologie so, dass auch eine gewisse Zahl von Borrelien, wenn die Zecke überhaupt durchseucht ist mit Borrelien, auch in den Speicheldrüsen sitzt. Das heißt, eine kleine Menge übertragene Borrelien, Bakterien können sie nicht verhindern, aber die große Masse können sie reduzieren.
Mhm.
Das ist also auch hier wieder sehr unterschiedlich. Auch der Weg von der Übertragung der Borrelien bis zu einer Erkrankung, der dauert sehr unterschiedliche Zeit, bis es wirklich zu einer klinischen Manifestation kommt. Weil die eine Zecke ist, ich sage jetzt mal übertrieben, randvoll Borrelien, die andere hat nur wenige. Und je nachdem, wie viel Erreger eingetragen werden beim Saugakt, geht es früher oder später los mit einer klinischen Erkrankung. Also Borrelien kann man den Eintrag von Borrelien in den Körper kann man deutlich minimieren, wenn man die Zecke entfernt. Gegenüber dem Virus kann man wenig ausrichten, weil das sofort übertragen wird.
Da bei der Entfernung gibt es ja auch bekannte Techniken, nicht die Zecke greifen und drücken, sondern wie Sie schon gesagt haben, mit einer Zeckenkarte oder einer entsprechenden Pinzette, die die Zecke nicht drückt, sondern vorne greift, am Mundwerkzeug dann herausziehen. Das Drehen ist auch ein Mythos, richtig?
Ja, wenn Sie sich mal so ein Hypostom, so ein Mundwerkzeug angucken, da gibt es kein Gewinde dran.
Wir Mountainbiker, wir schrauben viel am Rad, vielleicht denkt man dann, man müsste also sie rausdrehen. Aber
dieses Drehen hat einen gewissen Hintergrund. Die Zecke mit ihrem Mundwerkzeug hat ja an der Seite des Mundwerkzeugs auf beiden Seiten so, das ist lanzettförmig. Und rechts und links sind so aus Chitin Widerhaken dran. Und mit diesen Widerhaken verankert sich die Zecke ja in dem Stichkanal, zum Teil oben in Hautfäserchen oder auch in Muskelfasern. Und deswegen ist ein Hin- und Herbewegen dieser angesogenen Zecke durchaus sinnvoll, um da etwas zur Lockerung beizutragen und dann rauszuziehen. Aber eben, wie gesagt, das Drehen ist, es ist egal, ob Sie links rum oder rechts rum drehen oder glatt nach oben etwas lockern und ziehen. Und wie gesagt, es ist kein Problem, wenn dieses Mundwerkzeug abreißt und im Stichkanal hängen bleibt.
Was mache ich denn dann danach mit der Zecke? Muss ich die aufheben und zum Arzt bringen oder untersuchen lassen?
Ja,
oder?
Zunächst mal ist es in unserer schnelllebigen Zeit, alle haben ein Handy, alle können auch unterwegs Termine eintragen. Was wichtig ist, sich erstmal zu, da gibt es auch inzwischen eine Zecken-App, aber Sie können das auch ohne machen, zu registrieren, wann war der Zeckenstich wo? Das zu notieren, schon 5 Tage später kommt man ins Grübeln, war das jetzt letzte Woche oder war das vorletzte Woche und ähnliches, ne? Wenn wieder ein Zeckenstich dazukommt. Also aufschreiben, wann es war und dann diese Stichstelle, Hintergrund, gucken, ob sich da eine Borreliose entwickelt, diese Stichstelle in den nächsten 6-7 Wochen beim Duschen, beim täglichen oder immer mal hinzugucken und zu kontrollieren und auch den Partner zu bitten, mal, wenn ein Zeckenstich am Rücken oder am Po gewesen ist, Oberschenkel hinten, zu gucken, ob sich dort eben so eine Wanderröte, so ein Erythem ausbildet und dann auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und dann ist es wichtig zu sagen, dann und dann war es, hier ist die Stelle, ich hatte einen Zeckenstich, nebenbei bemerkt, ungefähr 60% aller Zeckenstiche werden nicht bemerkt. Weil die Zecke in ihrem Speichel neben vielen, vielen anderen pharmakologisch aktiven Substanzen auch neben den blutgerinnungshemmenden Mitteln auch schmerzstillende Mittel, Anästhetika, produziert. Und deswegen wird der Zeckenstich nicht bemerkt, ist ja von der Evolution her auch sehr, sehr sinnvoll. Die Zecke will ja ungestört und in aller Ruhe Blut saugen und möchte nicht durch Kratzen und Beißen durch den Wirt irgendwie gestört werden. Und so hat sich das selektiert.
Und Wanderröte hatten Sie schon erwähnt, für alle, die es nicht kennen, das ist so ein roter Hof um die Einstichstelle. Ja. Und der kann sich dann eben auch verlagern und in dem Moment ist so ein roter Hof oder so ein roter großer Fleck auf der Haut immer ein Zeichen für eine mögliche Borrelieninfektion oder nur wenn die anfängt zu wandern?
Nee, es ist so, zwei Dinge muss man unterscheiden. Die Zecke marschiert ja auch in der Laubstreu, am Boden und so weiter durch Gebiete, wo Bakterien vorhanden sind. und die außen quasi auch an dem Stichapparat oder Stechapparat dran kleben, in die Wunde mit inokuliert werden und einfach zu einer unspezifischen Entzündung führen. Mhm. Oder auch durch eine Abwehrreaktion gegenüber dem Zeckenspeichel, das ist auch möglich. Und dann entwickelt sich so eine kleine Entzündung, ich sage jetzt mal 3, 4, 5 Millimeter um den Zeckenstich. Das ist eine unspezifische Entzündung. Die Wanderröte kann man natürlich auch jetzt nicht einfach so kategorisieren, aber ein 2-Euro-Stück in der Größe und meistens mit einem Randgebiet, was dunkler ist als das mehr abgeplatzte Zentrum. Dann wird es interessant in Richtung Wanderröte. Und das breitet sich dann durchaus auch flächenhaft bis Handteller groß und so weiter aus. Und dann aber auf jeden Fall zum Arzt gehen und sagen, bitteschön. Denn das Perfide an der Sache ist, dass diese Wanderröte, ob nun mit Antibiotikatherapie oder ohne, die verschwindet von allein wieder und macht auch keine Beschwerden. Mhm. Aber die Borreliose, die klinische Borreliose, auch wenn das, wenn diese Wanderröte verschwunden ist, dieses Erythem, dann ist die klinische Borreliose noch nicht erledigt, sondern die Bakterien breiten sich weiter im Körper aus und richten da Unheil an.
Mhm. Und kann Borreliose und FSME auch von Bremsen und Stechfliegen übertragen werden?
Ja, ein uralter Wissenschaftlerstreit, der immer noch nicht ganz beendet ist.
Ach, also okay.
Eher nein. Man muss unterscheiden. Es sind natürlich Bremsen untersucht worden und auch Stechfliegen und Ähnliches. Und es sind in Einzelfällen da auch Borrelien nachgewiesen worden, im Labor. Mhm. Das bedeutet aber noch nicht, dass man weiß, dass diese blutsaugenden Insekten auch in der Lage sind, Borrelien zu übertragen. Also der Beweis steht noch aus. Mhm. Der direkte Nachweis bedeutet ja noch nicht, sie können übertragen. Mhm. Während die Zecken, der Nachweis von Borrelien in Zecken einfach klar ist, da ist der Beweis der Übertragung vorhanden und auch wissenschaftlich gesichert.
Und FSME?
Und FSME, da sind mir keine wissenschaftlichen Untersuchungen bekannt, die über die große Formenbreite der Zecken hinausgehen.
Das heißt, wir haben ja den Podcast eingeleitet mit dem Thema FSME-Impfung. Was passiert überhaupt bei einer FSME-Erkrankung? Ist die für Menschen jeden Alters gefährlich oder nur für Ältere, nur für jüngere Personen?
Also erstmal prinzipiell gibt es Erkrankungen an FSME in jeder Altersgruppe. Mhm. Bei Kindern in der Regel seltener, beziehungsweise wenn manifestiert, dann in deutlich abgeschwächter Form. Es gibt wenige, aber die gibt es auch, in der wissenschaftlichen Literatur beschriebene schwere Verläufe von FSME bei Kindern. Was bei Kindern eine Rolle spielt, dass also kognitive Fähigkeiten eingeschränkt nach einer klinischen FSME auftreten, Lernschwächen und nervöse Geschichten passieren. Die Schwere einer klinischen FSME nimmt mit höherem Lebensalter zu und ist also im Segment 60 bis 80-Jährige in der Regel deutlich schwerer als bei Jüngeren. Das heißt, die besorgten Eltern, die ihr Kind zum Impfarzt bringen und gegen FSME impfen lassen, das ist völlig in Ordnung und das soll auch nur, sagen wir, befördert werden und unterstützt werden. Aber die sollen auf jeden Fall auch an sich denken und vor allen Dingen die Großeltern mitnehmen zum Impfen. Das wäre so die Tendenz wegen der schwerer werdenden Verläufe.
Also FSME möchte man definitiv nicht haben.
Nee.
Okay, gut.
Und zwar, man muss, klar ist es, dass vielleicht 70% der Personen, die auch durch eine virusbelastete Zecke attackiert worden sind, werden nur leicht oder wenig oder gar nicht klinisch erkranken. Mhm. Aber bei die 30%, die dann übrig bleiben, da verläuft die klinische FSME oft sehr, sehr schwer. In Einzelfällen gibt es auch Todesfälle. Mhm. Und bei der hohen Effektivität aller Impfstoffe, die also zum Beispiel in Europa auf dem Markt sind, bei dieser hohen Qualität und bei der hohen Immunogenität sollte man sich wirklich eine FSME einfach nicht mehr antun wollen. Das ist wirklich ein Appell. Das hat noch, neben der Verhinderung der FSME, hat das noch einen zweiten positiven Faktor, den man nennen muss. Wenn Sie gegen FSME geimpft sind und nach einem Zeckenstich, also vollkommen geimpft sind, nach dem Impfschema, wenn Sie nach einem weiteren, späteren Zeckenstich nach einer solchen Attacke eine fieberhafte Erkrankung ausbrüten, dann kann das keine FSME mehr sein, sondern es könnte eher eine Borreliose oder eine andere durch Zecken übertragene Erkrankung sein. Und Sie können dem Arzt eben schon hier einen wertvollen Hinweis geben. Ich bin voll geimpft. FSME kann es nicht sein. Da gibt es nur einzelne wenige Impfdurchbrüche bei immunologisch beeinträchtigten Menschen generell, also diese sogenannten Low-Responder. Aber das sollte man beachten.
Jetzt haben Sie gerade das Wort Impfschema verwendet. Corona-bedingt wissen wir wahrscheinlich jetzt gerade alle, was ein Impfschema ist. Vor anderthalb Jahren wusste ich es noch nicht. Ja. Wie ist es denn bei der FSME-Impfung, das Impfschema?
Also da muss man einfach unterscheiden, das ist bei den unterschiedlichen Impfstoffen etwas anders. Deswegen generell, es gibt eine Grundimmunisierung und dann eine Auffrischungsimmunisierung. Die Grundimmunisierung ist in der Regel die Applikation von 3 Impfdosen in einem Jahr. Und dann, wenn Sie diese Grundimmunisierung erhalten haben, müssen Sie je nach Lebensalter nur alle 3 bzw. 5 Jahre dann eine Auffrischungsimpfung erhalten. Und dann sind Sie über die Jahre optimal geschützt.
Jetzt hatten Sie auch noch das Wort attackiert verwendet. Wir haben ja vorhin schon über das Thema Hyalomma, also die Jagdzecke, gesprochen. Inwiefern ist die in Deutschland auch eine Gefahr?
Also zunächst einmal gibt es auch da einen Paradigmenwechsel.
Entschuldigung, ich muss ganz kurz einwerfen. Wir sind mit dem Podcast ja sehr international. Es gibt sogar Leute, die uns in Malaysia zuhören, aber die meisten Leute hören schon im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Deshalb meine Frage, inwiefern betrifft es den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz?
Ja. Also es ist diese Hyalomma-Zecke für Zeckenexperten nichts Neues. Auch in Deutschland, in Österreich nicht und in der Schweiz nicht. Mhm. Diese Zecke ist durch Zugvögel, sie kommt ja in Anatolien vor, in Nordafrika. Und das ist ihre Heimat. Und durch Zugvögel bedingt seit Tausenden von Jahren wird diese Hyalomma-Zecke in diese 3 Länder auch exportiert bzw. importiert.
Eingeschleppt.
Eingeschleppt, genau. Und die sind aber regelmäßig dann in den Wintermonaten eliminiert worden. Und jetzt, wir hatten es eingangs gesagt, Klimawandel und ähnliche Dinge werden wichtiger und also werden wirklich bedeutender, ist der Nachweis erfolgt, dass die ersten Hyalomma-Zecken in diesen Ländern auch ihr normales, in Anführungsstrichen, biologisches Programm, also der Weg über Ei, Larve, Nymphe und erwachsenes Tier absolvieren können und sich also hier etablieren. In kleineren Schritten, in größeren Schritten, da ist was im Gange. Dass alle bisher untersuchten Hyalomma-Zecken, deren man habhaft werden konnte, sind untersucht worden auf Erreger, und da gab es noch nichts wirklich Wichtiges, was gefunden worden ist. Diese Zecken können ja in ihren Heimatländern zum Beispiel das sehr schwer verlaufende Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber übertragen. Das ist eine schwere Erkrankung, wo man quasi durch innere Blutungen auch zugrunde gehen kann. Also eine ganz üble Geschichte. Dieser Erreger ist nicht gefunden worden bei allen Untersuchten. Also ich möchte keinerlei Panik verbreiten, aber diese Zecke manifestiert sich. Man muss sie im Auge behalten und eben solche Felduntersuchungen regelmäßig machen, um rechtzeitig warnen zu können.
Jetzt hatte ich jüngst einen Podcast mit einem zum Thema Bikepacking. Das heißt also, man fährt mit dem Mountainbike durch den Wald und letztlich macht man nichts anderes als campen in der freien Natur, schlägt sich dort ein Lager auf. Wenn man es ganz minimalistisch macht, legt man nur einen Schlafsack auf den Boden, legt sich da rein. Wenn man es aufwendiger macht, hat man ein Zelt dabei oder man legt sich in eine Hängematte auf den Baum. Ist man in dem Moment, und der entsprechende Gesprächspartner hatte gesagt, man sollte zum Beispiel Wildwechselbereiche meiden, weil dort viele Zecken vorkommen. Aber ist diese Art des Campings, dass man sich einfach auf den Boden legt, mit dem Auftreten der Hyalomma jetzt auch sozusagen mehr und mehr Geschichte oder gefährlicher, weil die Zecke dann nicht mehr sozusagen, der Biker nicht mehr zur Zecke kommen muss, sondern die Zecke kommt zum Mountainbiker?
Ja, also das Problem Hyalomma ist jetzt noch nicht so ein vordergründiges Problem. Die Zecke kommt vor, sie etabliert sich hier, aber sie ist eben noch kein flächendeckendes Problem. Sie haben aber in dieser Form, die Sie beschreiben, als Camper, als campender Biker, haben Sie natürlich, Sie haben es mit der Frage Wildwechsel schon angedeutet, haben Sie natürlich ein Zeckenproblem, denn die Zecke ist auch insbesondere in heißen Sommern in den Nachtstunden aktiv, weil da die Luftfeuchtigkeit höher ist und sie effektiver unterwegs sein kann. Also Sie haben in jedem Falle in dieser, wie Sie sagen, minimalistischen Form, haben Sie ein Problem, ein Zeckenproblem.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen auf dem Zettel, die mir zwischendurch in den Sinn gekommen sind. Und zwar Repellents trägt man ja, also angenommen, man trägt sie auf die Haut auf. Wenn ich das tue, muss ich immer auch noch einen UV-Schutz haben, weil ich dann meistens im Sommer unterwegs bin. Und da wäre meine Frage, gibt es Untersuchungen dazu, ob Sonnencreme den Schutz von Repellents negativ beeinflusst oder herabsetzt? Oder in welcher Reihenfolge sollte man es auftragen? Erst UV, dann Repellent drauf?
Das ist eine gute Frage. Jetzt erwischen Sie mich auf dem falschen Bein.
Aha, okay. Entschuldigung. Also,
nein, das ist ja völlig legitim.
Interessante Frage. Ja.
Also ich würde, ja klar, das vermischt sich ja, diese beiden Anwendungen vermischen sich. Und ich würde wirklich dem Repellent quasi den Vorrang geben und den oben auftragen, um die Zecke eben wirklich zu entfernen. Aber ob mir da Kollegen widersprechen, das wäre jetzt zu untersuchen.
Ich kann es nur zumindest von aus meiner Praxisanwendung sagen, als ich jetzt, wie gesagt, gerade bei starker Sonneneinstrahlung und auch mit vielen Bremsen in dem Bereich Österreich unterwegs war, habe ich zuerst UV-Schutz aufgetragen, dann das Repellent obendrauf und das hat hervorragend funktioniert. Ich hatte weder einen Bremsenstich noch einen Sonnenbrand. Bitte?
Ja, so würde ich es auch sehen.
Ja, okay.
Weil Sie auch wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber als Wanderer oder als Biker, ich weiß nicht, ob Sie den Sonnenschutz, den werden Sie doch weniger häufig auftragen als den Zeckenschutz, oder?
Die Beine sind ja so ein bisschen unterm Körper, deshalb belasse ich es eigentlich mit einem Mal 50er UV-Schutz und trage dann nach Bedarf das Repellent ein paar Mal auf. Ja. Aber dann auch so, dass ich es auch ein bisschen auf die Kleidung mache, das beeinträchtigt auch den Körper nicht. Und die fahren ja wirklich mit, ne? Diese Bremsen, die setzen sich auf den Rucksack und lassen sich chauffieren, bis sie irgendwann die Möglichkeit haben, okay, der gibt jetzt Ruhe, der zappelt nicht mehr so rum, dann versuche ich mich mal darauf zu setzen. Die Stiche merkt man ja aber zum Glück. Das piekst ja und dann kann man danach schlagen oder sie wegwischen. Okay. Und eine Frage noch.
Ja. Da kann man aber nochmal darauf hinweisen, wie wichtig eben zum Beispiel die FSME-Impfung ist, weil sie eben dieses Segment der Gefährdung damit quasi vollkommen ausschalten.
Ja. Eine Frage noch zum Thema Nymphenstadium der Zecke. Sie hatten ja auch gesagt, verschiedene Stadien. Ich habe mal gelesen, dass auch Nymphen schon auf dem Körper des Menschen herumkrabbeln können und die könne man quasi gar nicht sehen. Stimmt das?
Nee, da müssen wir jetzt noch eine Stufe zurückgehen. Sie hatten vorhin den Vogel genannt, den Sie beobachtet haben, der also eine Zecke am Kopf oder so hatte. Wenn wir die Zeckenstadien, das erste Stadium ist ja die kleine Larve, die noch sechsbeinig ist. Und die hat wirklich nur eine Chance, am Augenlid oder am Ohr der Maus oder am Augenlid des Vogels, da ihr kleines Stechwerkzeug zu versenken und entsprechend Blut zu saugen. Die Larve kommt zum Beispiel eben nicht durch die menschliche Haut. Das schafft sie nicht. Während das nächste Stadium, also wenn die Larve auf diese Weise Blut gesaugt hat, dann zieht sie sich erstmal in die Laubstreu zurück und häutet sich und entwickelt sich zur achtbeinigen Nymphe. Und diese Nymphe dringt durch unsere Haut und auch durch die Haut der meisten Kleinsäuger und Wildtiere. Und die hat den Nachteil, dass sie praktisch aufgrund ihrer schieren Zahl mit die wichtigste Zecke oder das wichtigste Zeckenstadium ist, was uns attackiert und was Erreger überträgt. Und aus dem Grunde ist dieses Nymphenstadium so wichtig. Die Erwachsenenstadien, da sind es im Prinzip in Anführungsstrichen nur die Weibchen, die nochmal kräftig Blut saugen. Während die Männchen, wenn sie sich entwickelt haben, nach der Begattung des Weibchens eben absterben und nicht nochmal Blut saugen. Also am meisten werden wir durch die schiere Zahl und ihre Möglichkeit durch die Nymphen attackiert.
Somit konnten wir dann auch noch die letzte Frage zum Thema Zecken und wie schütze ich mich davor klären. Ich bedanke mich recht herzlich für alle Informationen zum Thema Schutz vor Zecken und Prävention von Infektionskrankheiten und freue mich, wenn ihr auch unsere anderen Podcasts anhört. Bleibt uns verbunden, folgt uns auf www.mountainbike-magazin.de. Ihr könnt diesen Podcast auch einfach abonnieren, gleich hier auf der Seite. Kauft unser Heft, es liegt am Kiosk, oder lasst es euch per Abo nach Hause kommen. Bleibt uns gewogen und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Tschüss.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.